herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön turbulente Zeiten. Wer hätte das gedacht noch zum Jahreswechsel? Darüber müssen wir natürlich mal reden. Ganz schön, was passiert auf der Makroseite und natürlich in den Märkten. Und wir haben dafür einen spannenden Gast. Ihr kennt ihn. Er war schon häufiger, dreimal, glaube ich, bei uns hier zu Gast. Das letzte Mal waren wir bei euch in Frankfurt. In eurem Studio haben wir mal ausprobiert. Und jetzt mal in unserem neuen Mission Money Studio, das auch nicht mehr ganz so neu ist. Deswegen, ihr kennt ihn, er ist Managing Director und CIO Multi-Asset Core. Das hat sich geändert, früher hieß es Europe, bei Allianz Global Investors. Ich sage herzlich willkommen, Ingo Meinert.
Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Ja, Jahresanfang war irgendwie noch alles tutto bello, wie man so schön sagt. Alles sollte schön steigen, resiliente US-Wirtschaft, die Unternehmensgewinne wachsen. Und damit sollte nach zwei geilen Börsenjahren doch eigentlich nochmal ein richtig gutes kommen. Und die letzten Wochen ist ganz schön was ins Rutschen gekommen. Was war da denn los?
Ja gut, es ist ja sehr differenziert, Herr Blöd. Also man muss ja sagen, der DAX ist weitaus besser von der Entwicklung her, als die meisten es vorhergesehen haben. Also ich glaube, man kann es vielleicht so ein bisschen einordnen, wenn wir uns nochmal zurückversetzen an den Jahresanfang. Wir schauen uns dann auch Konsensusprognosen an. Dann waren die optimistischsten Konsensusprognosen für den Eurostoxx 50 und für den DAX bei 5.500, bei 23.000. Da sind wir heute schon dran. Da sind wir zum Teil sogar drüber. Auf der Zinsseite war die vorsichtigste Annahme für die 10-jährigen Bundesanleihen bei 2,75%. Da liegen wir heute auch drüber. Da sieht man, wo sich im Endeffekt jetzt auch zwischen den Segmenten was verschoben hat. Und last but not least, die vorsichtigste Annahme zum Beispiel für die amerikanische Technologiebörse, Nasdaq, lag bei 17.500. Da waren wir vor einigen Wochen drunter gewesen. Das heißt, wir sehen, wir haben innerhalb der Segmente Aktien, Renten, aber auch innerhalb der Länder auf der Aktienseite USA, Deutschland, Europa einige Verschiebungen. Und die spannende Frage und Sache wird sicherlich sein, kann das anhalten oder ist das nur eine temporäre Entwicklung? Und wir hätten das Gefühl, dass insbesondere das Thema Europa mehr im Fokus durchaus etwas ist, was länger trägt, was uns auch in den Sommer, über den Sommer hinein begleiten dürfte.
Da kommen wir nachher nochmal ausführlich auch dazu. Ich würde mal trotz allem in den USA anfangen natürlich, weil da haben wir jetzt natürlich seit ein paar Wochen deutlich mehr Getöse mit dem ganzen Thema Zölle natürlich und dem Hin und Her und keiner weiß was. Und da hat man schon den Eindruck, natürlich ist es immer Momentaufnahme und jetzt hat man das Gefühl, oh, alles nicht mehr so toll. Und trotzdem hat man das Gefühl, es kommt ein bisschen was ins Rutschen. Es knackt so ein bisschen an dem Fundament, das doch eigentlich so resilient ist, durch die Unsicherheit, die wir natürlich auch durch die ganzen Zolldiskussionen hatten. Ne?
Ist so, definitiv. Es ist, glaube ich, jetzt auch nicht völlig überraschend, weil am Ende des Tages arbeitet der neue Präsident in dem Regime Trump 2.0 eigentlich die Dinge an, die er vorher bekannt gegeben hat. Vielleicht zwei Antworten auf die Frage, die Sie gestellt haben. Die erste Antwort, Trumponomics, jetzt mal als Regime, besteht im Wesentlichen aus vier Bestandteilen. Es sind mehr, aber vier Bestandteile, die man dann auch in den ökonomischen Kontext setzen kann. Das ist erstens Zollregime, zweitens Deregulierung, drittens niedrige Steuern und viertens restriktive Einwanderungspolitik. Die ökonomischen Auswirkungen, und ich glaube, das sehen wenig anders, sind am Ende des Tages in der Tendenz stagflatorisch. Also eher Druck auf Trendwachstum und eher Druck von unten nach oben auf Inflation, Zölle verteuern. Also vor dem Hintergrund etwas, was konjunkturell sicherlich belastend sein dürfte. Und das sehen wir jetzt. Und wir sehen es vor allem deshalb, weil die Dinge ja zum Teil, und ich drücke es ein bisschen flapsig aus, zwei- oder dreimal pro Tag überprüft werden. Das heißt, wir haben dreimal pro Tag unterschiedliche Zollankündigungen von den Zollsätzen wie auch von den Segmenten. Und das führt letztendlich zu etwas, was man schon fast nahe an der radikalen Unsicherheit sehen kann. Also nicht nur, wir haben Risikounsicherheit, sondern wir haben fast eine radikale Unsicherheit. Und die kann man im Übrigen auch messen. Die sogenannten wirtschaftspolitischen Unsicherheitsindizes, die werden auch jeweils für die Länder berechnet. Der wirtschaftspolitische Unsicherheitsindex in den USA hat sich die letzten drei Monate verdreifacht. Das heißt, da sieht man dann auch gemessen quantitativ den Sprung dessen, was Sie gesagt haben. Basierend nochmal auf den volkswirtschaftlichen Ableitungen ist dem so ergänzt, um eben nochmal diese doch zunehmende Unsicherheit, weil man pro Tag eben mehrere Ankündigungen hat.
Und man sieht das natürlich in den USA, ist natürlich dadurch, dass vieles auch an der Bodenkonsum hängt. Man sieht die Verunsicherung, wenn man diverse Umfragen sich anschaut, sich durch alle Bereiche zu ziehen. Ne? Also wir haben Verbrauchervertrauen, das sehr ruckartig einbricht. Conference Board diese Woche, das ist jetzt nicht der wichtigste aller Indizes normalerweise, aber es gibt so mal ein erstes Gefühl, auf 12-Jahrestief gefallen, was etwas, was eigentlich immer getragen hat. Viele Unternehmen sind schon wieder im Bereich Investitionszurückhaltung. Hatte jetzt heute Morgen gelesen, CNBC macht einmal im Quartal so eine Umfrage unter amerikanischen CFOs, also Finanzvorständen. Und da ist rausgekommen, 60% rechnen mittlerweile fürs zweite Halbjahr mit einer Rezession. Das ist natürlich immer alles so Momentaufnahme, Stimmungsbild, aber es zeigt, dass da doch eben sehr viel ins Rutschen kommt und auch kommen kann, was dieses Wachstum dann auch schnell zum Erliegen bringt von dieser resilienten Wirtschaft. Das ist ja das, was sie die letzten Jahre quasi getragen hat.
So. Absolut, und ich glaube, Sie haben natürlich auch einen Erklärungsfaktor. Das sind nochmal auch die Eingriffe, die Interventionen in den administrativen Bereich, also dieses Programm Dodge, wo wir auch sehen können, regional der Großraum Washington ist rezessiv. Das ist naheliegend bei den Diskussionen und bei den Bekanntmachungen, die dort im Endeffekt stattfinden. Wir wären trotzdem jetzt vorsichtig, eine Rezession zu prognostizieren. Ich glaube, unverändert ja, das Momentum in der Konjunktur nimmt deutlich ab. Die Verunsicherung nimmt zu. Auf der anderen Seite haben wir unverändert von den sogenannten Finanzierungskonditionen, sind wir eher im expansiven Bereich. Wir haben die Perspektive, vielleicht kommt später noch eine Frage dazu, dass die amerikanische Notenbank, wenn notwendig, eben weiter nach unten gehen dürfte, sodass wir insgesamt sagen, ja, und ich zitiere jetzt fast mal den Notenbankpräsidenten, der das kürzlich genauso gesagt hat, Rezessionswahrscheinlichkeiten sind gestiegen, aber absolut gesehen ist die Rezessionswahrscheinlichkeit eher gering. Also es gibt einen Momentumsverlust, es gibt vielleicht eine Tendenz zur Stagnation, Rezession sind wir zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nach wie vor der Meinung, ist vermeidbar.
Ist aber die Gefahr einer Stagflation gegeben?
Ja,
auch höher gegeben, als natürlich man das jetzt noch vor einem halben Jahr sich gedacht hat.
Ja, das ergibt sich allein nochmal aus diesen vier Standbeinen der Trumponomics, weil die wirken eben in der Tendenz stagflationär. Jetzt kommt nochmal die Verunsicherung dazu. Ich nehme mal so ein Beispiel, das habe ich als junger Devisenanalyst mal in den 90er Jahren bei den ganzen Abwertungen und Aufwertungen gelernt, dass im Endeffekt Währungen, Volkswirtschaften können auch auf der Währungsseite mit Niveaus relativ gut umgehen. Die Anpassungsgeschwindigkeiten, die Dynamiken sind das Problem. Und ich glaube hier, auch mit einem Zollregime, das ist eine Belastung, könnte man möglicherweise umgehen. Die Volkswirtschaften sind anpassungsfähig und auch in Teilen resilient. Aber wenn sie eben 2 oder 3 Mal pro Tag vor- und zurückrudern, also so ein bisschen dieses Versuchs- und Irrtumsspiel, das ist, glaube ich, das, was jetzt dann dieses, ich sag mal, dieses Element nochmal ein Stück weit nach unten zieht. Also dementsprechend ja, die Stagflationsgefahren haben sicherlich zugenommen. Das ist theoretisch ableitbar und durch diese Verunsicherung, wie eben schon skizziert, eben verstärkt.
Wird sich das, wäre das überhaupt eine Vermutung tatsächlich, ich meine, viele schielen darauf auf diesen 2. April nächste Woche, wenn dann mal so klar ist, wo welche Zölle so Pi mal Daumen kommen sollten. Ich würde vermuten, dass es damit nicht vom Hof ist, weil er schert sich jetzt ja sowieso nicht um Stichtage. Und das werden wir auch im Mai, Juni und Juli wieder erleben.
Nee, ich glaube, das ist ja eben das, wo ich eben gesagt habe, was als zusätzliches Element, auch wenn es schwer fällt, unmittelbar auch so vielleicht zu adaptieren oder zu akzeptieren. Das eine ist die inhaltliche Umsetzung, das andere ist eben dieses Versuch- und Irrtumsspiel, das zusätzlich belastet, weil nochmal, Kalkulationen selbst auf Basis von gewissen schwierigen Annahmen sind immer noch besser, als wenn man überhaupt nicht kalkulieren kann. Und ich glaube, dieses psychologische, spieltheoretische Element ist zusätzlich, und das ist vielleicht das Überraschende, dieses Iterative, das verunsichert ja, glaube ich, zusätzlich. Und deswegen bin ich bei Ihnen. Ich glaube schon, der 2. April ist ein sehr, sehr wichtiges Datum. weil die reziproken Zölle, das ist jetzt schwer, das irgendwie in Verhandlungsmassen letztendlich umzusetzen, weil es ist ja sowieso eine Art Quid pro Quo-Ansatz. Dementsprechend werden wir dann sehen, inwieweit, wie stark das umgesetzt wird oder ob man, was jetzt in Ihrer Frage suggestiv drinsteckt, inwieweit wir dann eher eine Perpetuierung haben. Ich vermute, Letzteres ist möglich und würde sicherlich für die Märkte jetzt eher ein zusätzliches belastendes Element sein.
Ich habe auch den Eindruck, das passt nämlich dazu, dass man, glaube ich, dieses, also auch dieser Schreckmoment auch an den Märkten, weil man sehr lange eben davon ausgegangen ist, naja, er hat das zwar alles mehr oder weniger so angekündigt, aber man ist immer davon ausgegangen, er ist ja doch der Dealmaker und er nutzt das eben, um irgendwelche politischen anderen Deals abzuschließen. Und jetzt kommt ihm immer mal wieder das eine oder andere Zitat natürlich raus, wo man feststellt, ah nein, eigentlich ist das die eine Säule, mit der man natürlich auch Teile des Staatshaushaltes finanzieren könnte mit den Einnahmen. Und dann stellt man eben fest, ah scheiße. Höhere Zölle sind doch tatsächlich ein Plan. Es ist nicht überraschend, weil er hat es eigentlich angekündigt, aber das ist ja, glaube ich, so das Erwachen, dass man feststellt, aha, nein, es ist nicht das Druckmittel zwingend. Das war so die Hoffnung. Deswegen hat man immer gesagt, passt schon. Und jetzt stellt man fest, nein, es ist eben nicht nur Druckmittel, sondern es ist auch kalkulierter Plan, um die Haushaltsdefizite irgendwie zu verringern.
Ja, und ich glaube, es scheint so zu sein, dass diese Zollgläubigkeit unter verschiedenen Dimensionen eben sehr viel tiefer verankert ist, als man es vielleicht am Anfang glaubte und auch aus Trump 1.0, wo man ja das Gefühl hatte, es ist im Wesentlichen doch dann Verhandlungsmasse, um am Ende des Tages dann doch nicht ganz so schwierig und so schlecht zu kommen. Ich glaube, das scheint diesmal anders zu sein und der Markt fängt erst ganz langsam an, das so einzukalkulieren, vor allem für die USA. Ich glaube, es ist Teil der Erklärung, warum wir jetzt in jüngster Zeit erstmals seit vielen, vielen Jahren ja eine relative Schwäche des amerikanischen Aktienmarktes, vor allem auch zum europäischen oder zum deutschen beobachten.
Und ich finde, also ich habe die Umfrage der Bank of America unter den Fondsmanagern oft natürlich in den letzten Jahren viel drauf geschaut. In den letzten Monaten ist meistens nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, weil die Richtung irgendwie so Pi mal Daumen klar war. Aber man hat jetzt eben mit dem letzten Märzbericht, der vorletzte Woche rauskam, hat man gesehen, dass schon ganz schön viel ins Rutschen gekommen ist. Also wenn man, ich habe es mir extra nochmal rauskopiert, wenn man nur quasi die Einleitung, die ersten 3-4 Zeilen des Reports liest, dann steht da zweitgrößter Rückgang bei den globalen Wachstumserwartungen ever. Also die Umfrage gibt es, glaube ich, seit den Mitte der 90er Jahre, 94, 95 rum, über den Daumen. Der größte Drop in der Asset-Allokation, was US-Aktien angeht. Also noch nie wurde so massiv aus US-Aktien rausgeschichtet unter den globalen Fondsmanagern. Dann natürlich klar Cash als größte Position seit oder der größte Sprung seit, glaube ich, März 2020. Und natürlich das ganze Thema Trade War und so weiter und so fort. Das ist schon, sind schon relativ massive Verschiebungen, wenn man mal nur so das Stimmungsbild der Profi-Investoren, die das ja, die Umfrage ja nun mal machen, so nimmt. Die ja nicht diese Hektik hat, die vielleicht manch ein Privatanleger hat.
Das ist so und ich glaube, es ist auch wirklich eins der besten Stimmungsbilder oder Fieberthermometer und ich glaube, ein Teil der Erklärung, Sie hatten das eben schon genannt, war natürlich, dass wir im Februar durchaus eine sehr, sehr hohe Investitionsquote beobachten konnte. Im Umkehrschluss, die Liquiditätsreserven waren so gering wie selten zuvor mit einer 3 vorm Komma. Das hat sich jetzt sprunghaft angepasst und ich glaube, daraus entstehen dann sehr, sehr viele abrupte Bewegungen, die Sie eben skizziert haben. Und nochmal, ich glaube eben der Schwenk aus, naja, wir unterstellen in gewisser Art und Weise die Trumponomics, aber eben dieses Iterative, dieses Sprunghafte kommt natürlich als ergänzendes Unsicherheitselement hinzu und hat sicherlich dazu geführt und ich vermute schon auch für Amerika selber etwas überraschend, dass wir seit sehr, sehr langer Zeit irgendwie das Gefühl haben, gibt es da möglicherweise größere und länger andauernde Umallokationen aus Amerika in andere Regionen, auch Europa. Also ein Fragezeichen hinter dem, woran der Markt ja als Narrativ sehr lange auch geglaubt hat, dieser US-Exzeptionalismus, der im Endeffekt ja auch mehr oder minder zum Ausdruck gebracht hat, Amerika ist in den letzten 2 Jahren als einzige große Volkswirtschaft über Trend sogar gewachsen, was keiner, auch wir, nicht vorhergesehen haben, während alle anderen großen Länder rezessiv und stagnativ waren. Also dieser Exzeptionalismus, der wird momentan hinterfragt und wir haben das Gefühl, das wird durchaus eine Zeit lang noch dauern und wir haben schon auch das Gefühl, es besteht die Gefahr, dass aus dem Exzeptionalismus eine Art Isolierung werden könnte.
Das wäre nämlich die nächste Frage an der Stelle gewesen, ob wir bei diesem US-Exzeptionalismus den Peak überschritten haben.
Wir würden sagen, ja, inwieweit er jetzt, ich nenne es mal, völlig aufgelöst wird. Das ist, glaube ich, eine zweite Frage. Aber es ist so, dass nochmal diese psychologischen Elemente, auf die ich jetzt schon 2-3 Mal hingewiesen habe. Und man könnte, glaube ich, noch zum Ausdruck bringen, es gibt ja diese Diskussionen um einen Mar-a-Lago-Akkord. Das sind ja Dinge, wo vorher die These, wir haben einen sicheren Hafen, US-Dollar, US-Staatsanleihen. Das sind ja in Teilen die Diskussion um, der Dollar muss schwächer werden, damit die Handelsbilanzdefizite in den USA in Ordnung gebracht werden. Die Überlegung, man muss 100-jährige Null-Coupon-Anleihen, Null-Coupon-Staatsanleihen kaufen gegen Sicherheiten, die dann dafür, sage ich mal, versprochen werden. Und auch in Teilen, ich sag mal, Ansätze von Kapitalverkehrskontrollen, wenn man das, sage ich mal, sauber analytisch sich anschaut. Das sind natürlich schon Dinge, wo psychologisch auch mit Vertrauen ein Stück weit gespielt wird. Und das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen dieses Versuch- und Irrtumsspiel. Und das führt aus meiner Sicht eben dazu, dass zumindest aus Europa, momentan, und wir haben das ja auch schon oft genug in diesem Rahmen diskutiert, in den großen Benchmarken hat Amerika ein überaus dominantes, ein fast konzentrierten Anteil, dass das zumindest in Teilen hinterfragt und diskutiert wird und aus Europa heraus zumindest in der Tendenz etwas weniger nach Amerika geht. Was wir noch nicht beobachtet haben, und ich vermute, das würde auch noch dauern, ist, inwieweit amerikanische Investoren jetzt mal wieder Europa entdecken. Ich glaube, da ist das Thema, dass Europa in den letzten 10, 15 Jahren, wir hatten ja mal immer mal wieder solche Kapitalallokationen, leider Gottes eher enttäuscht hat. Und dadurch, glaube ich, die Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt eher erstmal vorsichtig sind, inwieweit jetzt Europa aus dieser Situation sehr gestärkt hervorgeht. Aber aus Europa heraus, die Kapitalflüsse sind ein Stück weit momentan weniger geworden.
Ist das eine Hoffnung auf ein bisschen mehr Stärke wieder in Europa wirtschaftlich betrachtet oder ein Flucht vor der Unsicherheit, weil die USA halt jetzt gerade mal eine unsichere Phase durchmachen, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht?
Ich glaube, eine Kombination aus beidem, aber vor allem auch Ersteres. Also ich glaube, da beißt die Maus jetzt auch keinen Faden ab und ohne jetzt zu tief einzutauchen in, wie weit die Fiskalbekanntmachungen, die wir ja sowohl aus Brüssel, also Rearm Europe, das ist ja das große Thema und das große Programm aus Brüssel von Frau von der Leyen verkündet, beziehungsweise auch die beiden großen Pakete, die im Rahmen der Grundgesetzänderung im Parlament verabschiedet worden sind in Deutschland, inwieweit die jetzt in allen Facetten nicht noch hätten besser gemacht werden können. Ich glaube, da kann man sich auch, sage ich mal, Tage oder Wochenenden drüber streiten. Aber sie werden natürlich in Deutschland und in Euroland in den nächsten 2-3 Jahren für einen Wachstumsschub sorgen. In Deutschland, wenn man jetzt die Zahlen sowohl aus der Aufweichung der Schuldenbremse für die Bundeswehrausgaben, wie jetzt auch das Thema Sondervermögen, Infrastruktur, versucht irgendwie mathematisch und jetzt nicht zu ökonometrisch ausarbeitet, dann glaube ich schon, wir können davon ausgehen, 2025 nach 2023, 2024 Negativwachstum, 25 überschaubar, aber wahrscheinlich positives Vorzeichen. Die jüngsten Konjunkturindikatoren auf der Erwartungsseite waren ja auch sehr positiv, zuletzt jetzt auch IFO. 26, 27, eine 1 plus. Also mindestens 1% Wirtschaftswachstum, sodass wir kurzfristig von einem Trendwachstum von 1% ausgehen können. Da kann man sich immer noch drüber streiten, das ist kein typischer Aufschwung, wie wir in den 80er, 90er Jahren erlebt haben. Aber wir kommen aus 2 Jahren Rezession. Auch das ist ja in der Nachkriegsgeschichte nur einmal vonstatten gegangen. Und in Euroland mit einem kleinen Aufsatz eben mehr, sodass man davon ausgehen kann, wir kommen eben jetzt in Euroland, in Deutschland mit der Perspektive 2026 und 2027 zumindest in ein Wachstum hinein. Das wird überschaubar bleiben, das wird kein echter Aufschwung sein, aber es ist eben nicht mehr rezessiv und stagnativ. Ich glaube, das ist die Botschaft und die ist auch so weit von diesem Fiskalimpuls, glaube ich, gut ableitbar.
Also war das am Ende des Tages, unabhängig jetzt, wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, von der Ausrichtung und was man hätte besser machen können, ist das trotzdem der richtige Impuls, um zumindest die Chance zu haben, dass mal wieder ein bisschen was entstehen kann.
Ja, wobei man muss jetzt immer noch dazu sagen, was fehlt, ist natürlich die Reformierung auf der Angebotsseite. Eines der Stichworte Bürokratisierung, die hat man jetzt aus verschiedensten Gründen, die ja auch gesellschaftspolitisch und auch politisch diskutiert worden sind, jetzt erstmal in die zweite Ableitung geschickt. Aber die müssen erfüllt sein. Nochmal, wenn wir die Bürokratisierung und auch die Reform, den Reformstau nicht angehen, wird ein Großteil dieses Fiskalimpulses versanden, wird also nicht greifen. Dann haben wir das, was man volkswirtschaftlich klassisch sogenannte Crowding-out-Effekte nennt. Also dementsprechend im nächsten Schub müssen hier die Reformideen zumindest in Teilen angegangen werden. Wir haben ja auch hier in diesem Rahmen vor einiger Zeit schon von einer Reformagenda 2030 gesprochen. Ich glaube, die muss in Teilen kommen. Wenn die kommt, dann glaube ich, kann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus dem werden, was momentan schon positiv gesehen wird. Aber das muss kommen, weil ansonsten werden wir relativ schnell nach dem Ankündigungseffekt und den Hoffnungen, man könnte ja vielleicht etwas zu aggressiv formuliert auch von so einer Art Märzputsch sprechen. Soweit möchte ich bitte nicht gehen. Aber dann könnte nach diesem Ankündigungseffekt und nach diesen Hoffnungen dann auch sehr schnell eine Ernüchterung kommen. Aber ich glaube, das ist auch der Politik bewusst, dass hier jetzt im Wesentlichen auch die Reformideen angegangen werden müssen.
Hoffnung ist immer ein wichtiges Gut an der Stelle.
Also absolut. Vielleicht lassen Sie mich noch ergänzen, Herr Blöd. Ich glaube aber schon, der Druck ist aber ebenso hoch wie wahrscheinlich selten zuvor in der Vergangenheit, weil natürlich geoökonomisch, auch das würde jetzt zu lange dauern, in alle Details hineinzugehen, wir kommen ja in eine Phase einer möglicherweise neuen Weltordnung. Also die Weltordnung, in der wir aufgewachsen sind, die ja im Wesentlichen geprägt war von internationalen, institutionellen Kooperationsmodellen. Ich nenne jetzt mal NATO, ich nenne UN, ich nenne G7. Diese Ordnung wird momentan hinterfragt, wird gestresstestet. Und deswegen glaube ich, ist der Druck auch für Deutschland in Europa zusammen mit Frankreich und Großbritannien jetzt Dynamik und Momentum aufzubauen, so hoch wie niemals zuvor in den letzten Jahrzehnten. Und das würde ich sagen, gibt der Hoffnung zumindest auch nochmal einen Punkt mehr, warum sie gerechtfertigt ist.
Genau, und wir haben natürlich auch das innenpolitische Thema, wenn das die jetzige Regierung oder die demnächst Regierung, wenn die es verkacken, dann kommt bei der nächsten Wahl nochmal was ganz anderes.
Nee, ich glaube, das war ja auch immer in den Nachwahlbetrachtungen klar, dass da jetzt, sage ich mal, in den nächsten 2-3 Jahren diese Reformdinge anzugehen sind. Und deswegen nochmal, ja, man kann Fragezeichen dahinter machen, aber ich habe unverändert das Gefühl, es ist den meisten klar, in welche Richtung es zu gehen hat.
Und ich finde, gerade die letzten Wochen sind auch ein Lehrbeispiel eigentlich für alle Beteiligten. Wir haben alle Ludwig Erhard im Kopf, wie viel Teil der Volkswirtschaft Psychologie ist. Und wir sehen in den USA quasi die Negativseite, wie eine eher durch die Psychologie getriebene Entwicklung die Wirtschaft, die eigentlich sehr resilient war, jetzt plötzlich in Stottern bringt. Und das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Also wenn man diese Basis legt, einerseits mit den Investitionen, andererseits mit den Reformen, über die wir seit Jahren ja immer wieder reden, dann kann natürlich auch ein positives Momentum entstehen, das uns dann auch mal wieder in eine neue Wachstumsspur bringt.
Absolut. Die Antwort auf die Erhard-Frage wäre ja 50%. Ja. So war es, glaube ich, damals gewesen. Ich glaube, das ist in der Tendenz jetzt auch richtig. Und wie Sie sagen, wir sehen ja schon, dass jetzt die Ankündigungen aus Deutschland, aus Europa heraus für eine Stimmungsaufhellung gesorgt hat. Mit der muss man jetzt achtsam und sensibel umgehen in die Richtung, die wir gerade eben diskutiert haben. Und ich glaube schon, dass wir dann zumindest vom Trend her, von der Richtung her gut unterwegs sind.
Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Europa natürlich im Moment, wenn wir auf die Märkte kommen oder auf die Aktienmärkte kommen, outperformt die USA, kommt nicht so oft vor, nehmen wir so an dieser Stelle mit. Und ihr seid überzeugt, dass das noch ein Weilchen so weitertragen kann.
Also wir haben, das klingt jetzt bitte vielleicht ein bisschen zu marketingaggressiv, aber wir sprechen in der Zwischenzeit eher von Mega als von Maga. Ja. Make Europe great again, jetzt auch mit der Aufgabe, die wir gerade eben aus dem politischen Kontext versucht haben zu skizzieren, statt Make America great again. Wir haben schon das Gefühl, dass das, sage ich mal, aus dieser nochmal der Verunsicherung aus Amerika heraus momentan da ist und mit diesen, ich sag mal, Impulsen und Erwartungen und Stimmungen haben wir das Gefühl, dass das durchaus jetzt noch eine Zeit lang tragen kann. Kommt vielleicht ergänzend hinzu, dass wir natürlich in Amerika jetzt neben der makroökonomischen Verunsicherung aus den Trumponomics ja auch mikroökonomische einige Stresselemente haben. Das ist also diese Disruptionen, die vor allem momentan auch aus chinesischer Technologie herauskommen, die natürlich das ein oder andere an Ausnahmestellungen, die insbesondere bezogen auf die Technologieunternehmen in den USA jetzt zumindest mal hinterfragen. Und das sehen wir unter anderem darum, dass wir in den konsensualen Gewinnerwartungen in den USA, die auf Sicht von 5 Jahren bis vor kurzem bei 18% gelegen sind. Also jedes Jahr 18% Gewinnsteigerungen im Wesentlichen aus der artifiziellen Intelligenz heraus, dass das momentan ein Stück weit runterkommt. Das ist immer noch auf hohen Niveaus, aber in der Vergangenheit waren solche überrollenden Effekte, und hier haben wir Makro wie Mikro, durchaus Verunsicherungselemente für den Markt, sodass wir auch von der Seite her momentan für Europa, da kommen die Gewinnerwartungen eher ein bisschen nach oben, in Amerika kommen sie eher ein bisschen nach unten. Wir haben auf der Makroseite die Überraschungsindizes in Amerika eher runter, in Europa eher hoch. Das heißt, es spricht einiges aus dem fundamentalanalytischen Umfeld, dass dieser Trend durchaus weitertragen kann.
Plus natürlich die deutlichen Bewertungsunterschiede, die wir hatten zwischen beiden Märkten, ne?
Absolut. Wobei da hat sich auch einiges getan. Wir hatten ja durchaus auch, glaube ich, bei unserem letzten Interview so ein bisschen schon die Hoffnung gehabt. Wir hatten im Sommer, Herbst letzten Jahres einen rekordhohen Kurs-Gewinn-Verhältnis-Abschlag beim DAX zum Standard & Poor's 500. Das waren 10 KGV-Punkte. Gab es niemals zuvor in der Geschichte. Das hat sich in der Zwischenzeit deutlich eingetrübt. Aber wenn wir uns die absoluten Bewertungskennzahlen anschauen, ist Amerika immer noch sehr, sehr teuer. Wenn ich vielleicht abschließend ausführen darf, ich bringe dann immer so ein bisschen, hoffentlich nicht zu flapsig, ein Thermomix-Beispiel. Wenn Sie alle Bewertungsindikatoren, die wir irgendwie mal gelernt haben und kennen, von Kursumsatzverhältnis, Kursgewinnverhältnis 12 Monate im Voraus, Kursgewinnverhältnis 10 Jahre zurück bereinigt, Schiller KGVs, Dividendenrendite, Warren Buffett Indicator, also Marktkapitalisierung zu unterliegender Volkswirtschaft, Tobin Q, wo wir in den Bilanzen dann auch mit Anschaffungs- und mit Wiederbeschaffungswerten uns die Dinge anschauen. Wenn Sie sich das alles anschauen, Im Thermomix verarbeiten kommt eben nach wie vor voraus in den USA, sind wir bei der Bewertung irgendwo im 95. Perzentil plus minus. Also historisch sehr, sehr teuer. Und es gibt eigentlich nur ein Semester vielleicht, wo die USA viel teurer war. Das war Jahreswechsel 99-2000. Ohne bitte jetzt zu viel Analogien ziehen zu wollen. Damals haben die Unternehmen auch wenig, um nicht zu sagen gar nichts verdient. Aber die Bewertung ist dann im internationalen Kontext nach wie vor sehr, sehr weit oben relativ zu Europa und Deutschland.
Aber das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil wir haben natürlich die vergangenen Monate oft, bedingt dadurch, dass in Europa natürlich wir relativ brach lagen, was das Wachstum angeht, eigentlich sehr oft darüber gesprochen, natürlich Big Tech oder Mac 7, wie man sie immer nennen mag, die relativ zum Rest des S&P, darüber hat man natürlich oft gesprochen und auch darüber, dass die Gewinndynamik logischerweise runterkommt von Big Tech. Nach einfach nur einem Riesenlauf ist das irgendwie auch normal und der Rest des S&Ps eben anzieht. Das relativiert sich jetzt im Moment so ein bisschen wieder. Alles noch okay und auf einem normalen Rahmen, aber wenn man eben auch so sieht, glaube die City gibt ja immer den, schaut sich natürlich auch immer die Analystenprognosen, die Schätzungen pro Quartal für Quartal an und da sieht man seit Jahresanfang wird quasi im Wochentakt werden die Gesamtgewinne für S&P und Co. nach unten revidiert.
Wobei die Grundargumentation, die wir auch bei den letzten Malen schon hatten, bleibt nach wie vor richtig. Das heißt, in der relativen Betrachtung nimmt das Gewinnmomentum der großen Tech-Unternehmen ab und das Gewinnmomentum der anderen fängt an. Deswegen würden wir auch immer noch sagen, wenn wir in die Indizes mal hineingehen und wir haben ja da durchaus technisch mit den marktkapitalisierten Indizes in den letzten Jahren schwierige Erfahrungen gemacht, weil sie eben hoch konzentriert sind und dementsprechend jetzt nicht eine Diversifikation im klassischen portfolio-konstruktiven Sinne sind. Wir würden immer sagen, ein gleichgewichteter Standard & Poor's 500 hat für uns nach vorne hin gesehen relative Stärke zu dem marktkapitalisierten, genau aus dem vorhergenannten Argument, dass sich die Gewinnrelationen eher anfangen zu homogenisieren.
Aber quasi dadurch, dass wir sehen, dass die Schätzungen wirklich seit Jahresanfang oder seit Ende Dezember quasi peu à peu abgebaut werden, war da nicht vielleicht einfach auch eine Spur zu viel Optimismus drin, nachdem man zwei Jahre vielleicht in der Tendenz zu pessimistisch unterwegs war?
Ja, das kann man ja relativ einfach auf das Beispiel bringen, vorhin schon genannt, 5 Jahre nach vorne, 18% Gewinnsteigerung für den Markt. Wenn wir jetzt mal optimistisch sind, die US-Volkswirtschaft wächst die nächsten 5 Jahre zwischen 1-2%, Trend ist 1,5, dann haben sie einen Faktor 9. Was bedeutet, sie unterstellen einen relativ großen Produktivitätssprung über die künstliche Intelligenz. Und dazu hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon immer diskutiert, wenn man in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch Jahrhunderte zurückgeht, wo wir ja auch Internet und andere, ich nenne es mal Basisinnovationen sehen. Solche Produktivitätssprünge in dem Ausmaß kann man zumindest daraus nicht ablesen. Deswegen war unsere Annahme immer, das ist sehr, sehr sportlich und sehr, sehr optimistisch. Und ein Teil geht eben jetzt raus in der Kombination nochmal. Es ist eine Kombination Makro, Trumponomics, Mikro, dass eben Teile über chinesische Technologie jetzt ein Stück weit mal gestresstestet werden, weil es so scheint, dass hier möglicherweise dann doch auch Konkurrenten und damit eine Verbreiterung Einzug hält.
Könnte aus dieser Gemengelage heraus dann diese veränderte Neugewichtung, über die wir gesprochen haben, vielleicht deutlich länger tragen als so ein paar Monate? Also Stichwort beispielsweise Outperformance Europas.
Aus unserer Sicht ja. Also nochmal, es ist immer schwierig, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, dass Amerika eigentlich in allen Marktphasen Zugpferd war. Und nochmal, ich glaube, wir hatten auch gute Argumentationsketten mit diesem Exzeptionalismus. Ja. Auch nochmal dargestellt über die Wachstumsraten, vor allem jetzt in der jüngsten, eher enttäuschenden globalen Wachstumsphase. Ich glaube, da ist jetzt ein ganz, ganz starkes Fragezeichen dahinter. Und die Gefahr, dass die Amerikaner, auch das ist ja durchaus ein historischer Begriff, Splendid Isolation, bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob Splendid ist, weil das ist ja die sogenannte Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert, wo Amerika gesagt hat, unser Kontinent und wir mischen uns in keine anderen Kontinente so ungefähr ein. Ich glaube, die Gefahr ist momentan einfach aus dieser Verunsicherung durchaus da. Und wir wussten ja immer, wenn Europa dann mal seine Hausaufgaben tatsächlich macht, weil ja immer die Strukturen sind da, ich glaube auch Vereinbarungen sind da, aber die Hausaufgaben, das geht quasi darum, jetzt nochmal wirklich eine Optimierung des Binnenmarktes. Wenn wir es schaffen, auch innerhalb des Binnenmarktes, der stark ist, wo wir aber ja auch, Stichwort Draghi-Report, wo wir auch noch wahnsinnige Differenzen haben, beziehungsweise unterschiedliche Wahrnehmungen, wenn wir das homogenisieren, wenn wir dann gleichzeitig neben dem europäischen Binnenmarkt Güter und Dienstleistungen eine Art europäischen Kapitalmarkt zumindest mal anfangen. Die Diskussion, ich gebe gerne zu, ich bin relativ resignativ, weil wir die Diskussion ja seit 2015 führen und eigentlich ist jetzt 10 Jahre nichts passiert. Aber auch hier gilt, der Druck ist natürlich jetzt höher als jemals zuvor. Ich glaube auch, das ist jedem klar. Deswegen hat man das Projekt jetzt auch von Kapitalmarktunion in Spar- und Investitionsunion umfirmiert, um dann nochmal einen neuen Aufschlag zu machen. Ich glaube, wenn das zumindest in der Tendenz für den Markt noch sichtbarer wird, dann kann diese Umallokation und diese relative Verschiebung durchaus länger andauern.
Und dann hat man eben natürlich auch ausländisches Kapital, das dann auch Lust hat zu investieren.
Absolut, absolut. Ich hatte ja vorhin gesagt, da muss man ja auch fair dazu sein. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten immer mal auch wieder Kapitalwellen aus Amerika, auch mit der Fantasie Europa. Und wir haben enttäuscht. Wir haben einfach dann am Ende des Tages enttäuscht, sodass ich jetzt auch glaube, vielleicht dauert es ein bisschen länger nach den Ankündigungseffekten und deswegen auch die Beobachtung. Momentan ist es im Wesentlichen eine Re- und Umallokation aus uns selber heraus, jetzt mal europäisch gedacht. Es ist noch keine Diskussion, dass wir tatsächlich Kapitalflüsse aus Amerika erwarten. Wenn das passieren würde, dann hätten wir sicherlich eine Bewegung, die dann durchaus weiter tragen und länger dauern kann.
Was machen wir denn jetzt anlageseitig mit dieser Gemengelage, die wir jetzt hier sehr spannend diskutiert haben? Hat sich, ich sage mal zum Jahresanfang oder Ende letzten Jahres, wenn man mal so sich seine Szenarien für das Jahr macht, einiges verschoben, was die Asset-Allokation angeht?
Ich glaube regional, also ich glaube, wir haben zwei Elemente, die jetzt nach vorne hin nochmal wichtig sind. Ad 1, und das gilt primär für Europa, kann man aber dann auch im globalen Kontext im Endeffekt oder sollte man berücksichtigen. Ad 1, die Zinsseite gewinnt natürlich weiter an Attraktivität. Auch wenn wir jetzt nochmal Zinssteigerungen haben, gerade auch durch die jüngste Reaktion bei den Bundesanleihen, in der Spitze fast einen halben Prozentpunkt höher. Wir haben heute bei einer Euroland-Zinsstrukturkurve, und das muss man ja dann, sage ich mal, so ein Stück weit gesamthaft denken, wir gehen in die langen Laufzeiten Richtung 15, 30 Jahre, da sind wir nicht mehr weit von einer 4% entfernt. Wir sind in Großbritannien in den langen Laufzeiten nicht weit von einer 5% entfernt, analog USA. Das heißt, wir haben eine Einkommenskomponente, ich nenne es mal so Income im Neuhessischen, eine Einkommenskomponente, die liegt zwischen 4% und 5%. Das heißt natürlich auch für strategisch sehr lang denkende Investoren, die auch, darf man nicht vergessen, in den letzten Jahren ja ihre Rentenquoten gerade bei den Staatsanleihen eher abgebaut haben. Zum Teil deutlich abgebaut haben, wenn sie sich institutionelle Portfolios 2020 drumherum anschauen, wo wir ja Negativzinserwartungen hatten. Heißt, ich glaube, unverändert, es wird Stück für Stück, was wir ja auch bei den Mittelzuflüssen in den letzten 1-2 Jahren gesehen haben, diese zurückkehrende Attraktivität der Rentenanlage abgearbeitet werden. Und innerhalb der Regionen ist es, glaube ich, im Wesentlichen auf der Aktienseite das Thema Europa, sag mal so, jetzt wieder ein Thema, war ja lange versteckt. Wir haben ja immer in der Rotation diskutiert, ist es USA oder ist es Asien und sind es in Asien dann das ein oder andere große Land, Stichwort China oder Indien oder andere. Aber Europa war ja unter dem Radar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Überraschungselement, was dann auch auf, wir hatten es vorhin schon genannt, auf wahrscheinlich relativ geringe Quoten trifft, sodass man sagen kann, relativ zum Jahresanfang würde ich sagen, eine jetzt perspektivisch kommende Attraktivität des europäischen Rentenmarktes. Da muss, wenn man das noch erlaubt ist zu sagen, da muss der Markt vielleicht erst nochmal sein Gleichgewicht antesten. Ich glaube, bei den Bundesanleihen 10 Jahre ist das Gleichgewicht wahrscheinlich eher bei 3 oder leicht drüber. Das will der Markt sehen. Warum? Normalerweise hat das lange Ende was mit nominalem Wirtschaftswachstum zu tun. Wenn Deutschland trennt 1% die nächsten Jahre plus 2% Preisstabilität, dann sind wir bei 3. Und ich glaube, die 3 will und wird der Markt voraussichtlich sehen. Und dann werden die langfristigen Investoren mehr oder minder sich das intensiver anschauen. Und dann auf der Aktienseite vor allem auch die regionale Gewichtung, dass Europa aus einer langen Phase der Unterperformance, dann wissen wir aus der Vergangenheit, dann geht es erstmal sehr, sehr schnell, pendelt sich wieder ein und dann kommt möglicherweise oder wahrscheinlich der zweite Schub.
Gibt es nochmal eine Big Tech 2.0 Rally?
Schwierig, weil ich glaube, es ist jetzt nicht nur die Verunsicherung aus der Makroseite, ich wiederhole mich, Entschuldigung, sondern auch aus der Mikroseite. Wir haben dort, und das hatte ich beim letzten Mal schon ausgeführt, und ich glaube, es war auch die letzten Monate jetzt nicht falsch gewesen. Ich glaube, wir haben hier eine sehr, sehr ausgewogene Vorgehensweise. Also wir würden momentan bei den Stilen definitiv nicht sagen, es ist nur Growth, also nur die großen Technologienwerte oder nur Value, also eher die günstigeren Werte, sondern wir sagen, und das ist dann so ungefähr, das ist dann Quality, wenn man sagen kann, das ist dann so ein bisschen die Mitte. Nein, wir würden, wie gesagt, versuchen, das Portfolio sehr diversifiziert aufzustellen, würden bei den Stilen eher versuchen, opportunistisch zu sein und würden dann eher auf die Größen kommen. Ich glaube, das deutet sich ja jetzt auch zumindest in Deutschland und Europa ein bisschen an, dass wir schon sehen, jetzt immer stellvertretend, wenn man den DAX und den MDAX jetzt seit Jahresanfang nimmt, laufen die weitestgehend parallel, haben wir auch 2-3 Jahre nicht mehr gesehen. Wir haben also schon das Gefühl, es kann und wird eine Verbreiterung des Marktes geben, sodass wir eher auch hier sagen würden, eine Beimischung jetzt. Zweite, dritte Reihe wird sich für uns immer mehr, und das ist auch dann ein globales Phänomen, würde sich immer mehr anbieten, weil wir eben das Gefühl haben, auch nochmal Amerika, die Geschichte, dass sich die relativen Gewinnerwartungen eben annähern, sodass wir eine Verbreiterung der Märkte erwarten würden. Und das heißt dann eher der Versuch, auf der Größenseite, auf der Size-Seite eher zu schauen, dass man hier auch mittlere und kleinere Werte in richtigen und ausgewogenem Maße beimischt.
Jetzt kam zum Beispiel in der Umfrage der Bank of America auch ein sehr großer Move, auch der größte, der seit Aufzeichnung es gab, und zwar in den Relationen, wo die Fondsmanager quasi ins Übergewicht gegangen sind bei höheren Dividendenrenditen versus niedrige Dividendenrenditen. Das ist ja im Prinzip, wenn man das jetzt frei übersetzt, eigentlich ein Wechsel eher in die Qualität als ins Wachstum.
Ja, und sagen wir so, ist vor allem Qualität, partiell auch Value, aber
genau, etwas defensiver, sagen etwas, wir mal in der Herangehensweise.
Macht aber ja durchaus Sinn, und auch hier bin ja immer großer Anhänger davon, dass Dividende nicht alles, aber ohne Dividende vieles nichts ist, um jetzt nicht zu finalistisch zu sein. Nein, ich glaube, das macht absolut Sinn. Ist natürlich zum Teil jetzt auch, ich will nicht sagen ausschließlich, aber wir haben ja jetzt auch Dividendensaison, Hauptversammlungssaison. Wir stellen ja oft fest, auch manchmal überraschend, man weiß vieles und ist dann doch überrascht, punktgenau zu dem Zeitpunkt kommt. Also ich glaube, wir haben jetzt einen saisonalen Aspekt drin. Wir haben aber natürlich auch den Aspekt drin, dass Dividendenrenditen auch wieder jetzt in dem Einkommensaspekt, vor allem wenn die Zinsseite auch wieder ein Stück weit attraktiver wird, haben wir natürlich hier auch noch besser die Möglichkeit, komparativ vorzugehen. Und deswegen macht Sinn, würde ich auch vermuten, geht weiter. Und da ist jetzt vielleicht, das klingt jetzt vielleicht zu optimistisch, und glaube ich, wir sind realistisch und wir sind angespannt konstruktiv. Aber sag mal so, sowas ist ja meist, sag mal so, der Fokus auf Dividendenstrategien ist jetzt kein extrem spätzyklisches Phänomen normalerweise. sondern eher ein frühzyklisches, eher so eine Kombination aus Defensive und Offensive. Deswegen, wir glauben, es macht Sinn. Wir haben kurzfristig verstärkt die saisonale Komponente, ist aber, glaube ich, ein altes Thema, was auch nach vorne hin immer trägt und aus meiner Sicht auch gesund ist. Aus meiner Sicht gesund ist, weil es wäre eher ein bisschen antispekulativ zu interpretieren von der Stimmungsseite her.
Ja, es ist ein bisschen mehr Risk-off und eben ein bisschen was rausnehmen aus der Konzentration, die wir natürlich die letzten
anderthalb, zwei Jahre gesehen haben. Zu diesem angespannten Konstruktivismus, den ich auch für uns in Anspruch nehme. Aber nochmal, ich glaube, und deswegen ist die letzte Umfrage, die Sie jetzt auch schon mehrfach zitiert haben, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt momentan in den Märkten jetzt kein extremes Spekulationsfieber oder keine extrem optimistische Stimmung drin, sondern die ist jetzt relativ schnell gerade im letzten Monat rausgelaufen. Ich glaube nochmal, wir werden noch einige Stimmungseintrübungen einkalkulieren müssen, aber das ist jetzt kein Umfeld, wo man sagt, das ist jetzt mal antizyklisch extrem kritisch zu interpretieren.
Ja, es nähert sich quasi, das war ja auch das Fazit von Michael Hartnett, wir nähern uns dem Niveau von Augen zu und durchkaufen. Schon fast an, was das Sentiment zumindest mal angeht. War seine Interpretation.
Okay, müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber wie gesagt, es war eigentlich nochmal die erste Adaption, dass wir neben den negativen konjunkturellen Effekten aus Trumponomics eben diese psychologische Komponente drin haben. Und deswegen, das kann sich noch ein Stück weit weiter eintrüben, aber es ist jetzt nicht unmittelbar in irgendeiner Art und Weise zu kritisch umzusetzen aus meiner Sicht.
Okay. Abschließend, weil ich glaube, wir haben schon wieder einen Hosenritt gemacht, aber
kommt doch immer diese eins bei Merkel, über die man ganz kurz noch mal reden muss. Das eine ist natürlich, auch da gab es ein kurzes Aufbäumen, natürlich China. Und die Frage, ob denn da irgendwie strukturell wieder was vom Holz gehen mag.
Ich glaube, die lange Sicht, und ich komme jetzt immer sehr stark Wachstum und Konjunktur, lange Sicht ist China unverändert der Markt, der demografisch, sage ich mal, mit am stärksten im Wachstumstrend nach unten kommt, also die 5% propagiert und auch neu aufgelegtes Wachstumsziel wird immer schwieriger zu erzielen sein. Ich glaube, der Markt ist unverändert dabei, sich hier daran zu gewöhnen, dass wir eher in ein normales Wachstumsumfeld einmünden. Kurzfristig hätten wir schon das Gefühl, dass auch von der Politik ausgehend, wir sind ja da auch in so einem sequentiellen Vorgehen, ich würde es jetzt nicht whatever it takes nennen, das ist eher so ein sequentielles whatever it takes, gerade auch mit der Inklusion von einigen Firmen, sagen wir mal so, in Gespräche mit dem Präsidenten, dass wir hier immer wieder auch positive Überraschungselemente haben. Deswegen taktisch sehen wir China momentan optimistischer und über dem Strategischen, sodass wir uns hier vorstellen können, in den nächsten Monaten ist hier eher ein bisschen Luft für positive Überraschungen. Vielleicht auch auf Basis des vorhin genannten chinesisches Tech. Perspektivisch, glaube ich, unverändert ist China eher auch dabei, im Wachstum sich säkular nach unten zu bewegen.
Was ist mit Japan? War ein großes Aufbäumen und dann hat sich es aber auch ziemlich beruhigt.
Wir glauben nach wie vor, wie beim letzten Mal auch ausgeführt, strukturell, das ist ja vor allem auch dieses Thema Corporate Governance, die machen sehr, sehr große Fortschritte. Ich glaube auch positiv, wir bewegen uns in Japan weiter Richtung Normalisierung. Also aus nach diesen 20, 30 Jahren, wo man in dieser, ich nenne es jetzt mal, disinflationären, deflatorischen Falle drin war. Deswegen sind auch diese Anpassungen auf der Zinsseite, also dass wir jetzt wahrscheinlich im laufenden Jahr bis 1% nach oben gehen. Wir vermuten zur Jahresmitte, zur Jahresende nochmal zwei kleine Zinsschritte. Die Lohnrunde ist sehr, sehr positiv gelaufen. Wir haben ja in Japan saisonal im Frühjahr immer die ganzen Runden mit den jeweiligen Branchengewerkschaften. Shunto ist hier das Stichwort. Die Shunto-Runde war 5%. Das heißt, sehr, sehr positiv, zeigt auch, die Notenbank passt an. Also Normalisierung und Corporate Governance Reformen aus unserer Sicht strukturell langfristig positiv. Wir haben hier jetzt ich würde fast sagen, spiegelbildlich zu China, taktisch das Thema, dass wir eben über die geldpolitischen Anpassungen, die ja außerhalb der anderen Notenbanken abläuft, eben einen festeren Yen oder die Gefahr eines zu festen Yens drin haben, sodass wir sagen, Japan eigentlich positiv langfristig ein guter Investitionsfall mit taktisch nach wie vor der ein oder anderen dämpfenden Nachricht über die Gefahr von Yen-Aufwertung. Und wir vermuten, der Yen wird fester gehen, sodass es spiegelbildlich zu dem, was ich zu China gesagt habe, zu sehen ist.
Und dann kommt natürlich immer die hundsgemeine klassische Abschlussfrage, die ich immer wieder auspacke. Und da waren ein, zwei Mal gute Treffer dabei, deswegen kommt sie heute wieder. Was ist noch so der eine spannende Assetklasse oder Markt, den man mal zumindest auf dem Auge haben muss, der nicht so offensichtlich ist? Ich erinnere mich, vor 3 Jahren oder so war es natürlich zum Beispiel Indien, das hat ganz gut funktioniert.
Ich glaube, wir haben momentan eher, und das ist ja auch schwierig genug, wir bleiben, und das machen wir auch seit 3 Jahren, wir bleiben für Gold konstruktiv, war jetzt heute kein Thema, weil einfach diese nochmal Verdreifachung des Unsicherheitsindexes bedeutet natürlich auch unterschwellig nach wie vor eine gewisse Fundierung für Gold, also für den Goldpreis, und es ist nach wie vor auch ein großer Bestandteil in unseren Portfolios, bleiben wir konstruktiv. Ich glaube, wie gesagt, vorhin schon ausgeführt, deutsche Aktien haben eine gewisse Renaissance, haben eine Art Renaissance. Und weil das ist natürlich auch mein Butter- und Brotgeschäft. Und da dürfen wir nicht vergessen, wir haben im Gesamtmarkt 2 harte Jahre in der Produktgattung Mischfonds, Multi-Asset-Fonds. Die sind quasi global Europa, auch in Deutschland, wenn man sich die BVI-Statistiken anschaut, deutlich abverkauft worden. Da hätten wir das Gefühl, dass das eben in der Kombination, die Rentenseite ist attraktiver geworden, die Aktienseite ist langfristig die attraktivere, wie wir wissen, dass quasi durch die relative Nähe der Renditeerwartungen so ein Mischfondskonstrukt wieder deutlich mehr Sinn macht. Und wir beobachten auch jetzt zu Jahresanfang auch hier die ersten offiziellen Zahlen, die wir gesehen haben von den Verbänden, dass wir erstmals seit Herbst 2022 wieder Mittelzuflüsse haben, sodass ich jetzt mal abseits von dem einen Markt oder dem einen Segment die Produktgattung Mischfonds nach vorne hin nach 2 sehr schwierigen Jahren eher wieder optimistischer sehe.
Was ja auch heißt für Privatanleger, die es immer selber machen wollen, heißt, schaut auch einfach mal wieder auf Anleihen ins Depot.
Absolut.
Ja. Herr Walder, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, war ein großer Rundumschlag und natürlich dieses Jahr auch nochmal ganz anders als natürlich die letzten 1-2 Jahre im Gespräch, weil einfach jetzt auch so viel passiert ist. Deswegen hat das heute natürlich auch super gepasst vom Timing. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.